Ihr Lieben, ich habe mit ganz großem Interesse und mit großer Freude gerade diesen Bericht über Gain von Erich, Erwin und Doris verfolgt. Erich, erst er, dann ich, der biblischste Name aller Zeiten, verfolgt. Und darin diesen wunderbaren Bericht oder diese Aussage, in der es heißt, der Klaus Dewald hat drei unverschämte Bitten an Gott gerichtet. So richtig drei, wie kann man nur? Und ich möchte das gerne aufnehmen, um euch vielleicht Mut zu machen und nochmal das aufzunehmen, um zu sagen, dass diese Bitten überhaupt nicht unverschämt sind, sondern wohl begründet bei einem Gott, der allmächtig ist, dem nichts unmöglich ist und der gerne gebeten werden möchte. Da kann man gar nicht unverschämt genug sein, weil er so viel kann und so viel macht und wir ihm oft so wenig zutrauen und oft über uns selber vielleicht recht unsicher sind. Darf ich das denn? Ist mir das denn erlaubt? Ist er nicht irgendwie genervt, wenn ich ständig mit irgendwelchen Bitten komme und vielleicht vergesse, dass er sagt, hey, wow, bitte mich, ich will was tun für dich, aber ich will auch gebeten werden. Ich möchte es gerne aufnehmen und euch ganz an den Anfang ganz kurz mitnehmen. Keine Angst, ich fange nicht ganz vorne an und höre irgendwann morgen früh ganz. Aber am Anfang, ich finde, das ist sehr wichtig, gerade wenn wir auch diesen Gedanken des Lichtes ein bisschen heute bewegen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist die Überschrift. So begann alles. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Es war noch ungeformt. Da war noch keine Struktur, noch keine äußere Form. Es war dunkel, keine Energie, aber Gott war schon da. Sein Geist im Ungeformten. Dunkel. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Mitten in das Dunkel hinein spricht Gott Licht und es wird. Es stand da. Interessant, gerade heute die Tageslosung thematisiert das nochmal von den Psalmen her. Es werde Licht und es wurde Licht. Und es steht da, weil Gott es will. Weil Gott es kann und weil Gott es tut. Und dann kann man das natürlich glauben oder nicht. Es gibt genug Leute, die glauben, Kreation, hier Creatio ex nihilo, Schöpfung aus dem Nichts heraus, das ist doch Unfug. Das ist doch nicht rational. Und dann kommt die moderne Kosmologie daher, also der Teil der Astrophysik und so weiter, die versuchen, den Ursprung aller Dinge zu erklären und sagt, ja, wisst ihr, wie das angefangen hat, alles, was wir heute sehen, das Universum, den Kosmos und die Dinge, da war früher mal, also vor langer Zeit, 7 oder 8 Milliarden Jahre, da war nichts. Also irgendwie nichts. Wir können nicht genau sagen, was war, aber es war irgendwie wie nichts oder auch nicht nichts. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber was wir ganz genau wissen ist, dass in diesem Nichts alles das, was wir jetzt sehen und auch das, was wir nicht sehen, war in diesem Nichts in einem mini kleinen Punkt. Der ist so klein, der Punkt, den kann man schon gar nicht mehr Punkt nennen, gefangen, irgendwie, potenziell. Und plötzlich, mir nichts, dir nichts, explodiert dieser Punkt. Mit Überlichtgeschwindigkeit sogar ganz am Anfang und dehnt sich aus und daraus entsteht das ganze Universum, das, was wir sehen. Es entsteht eine Ordnung, ein Kosmos, alles das, was wir sehen, war früher in diesem Punkt gefangen und explodiert dann irgendwann, vorher was dunkel, danach wird es Licht. Aus dem Nichts heraus entsteht etwas, man nennt das Urknall. Das kann man jetzt auch glauben oder nicht. Ich meine, das eine oder das andere, es hört sich beides recht herausfordernd an, wenn man das mal so sich auf der Zunge zergehen lässt. Aber seitdem, so sagt die Kosmologie, expandiert das Universum, ordnet sich, wird schön, Kosmos, Schönheit und das, was wir sehen, in eine Richtung, 13,7 Milliarden Lichtjahre, aber das geht noch viel, viel weiter, wir können aber nicht weiter sehen. Das ist nur ein Teil von allem, ne? So wie man sagt, wir sehen etwa 10% oder eigentlich weniger, der Rest ist dunkle Materie, dunkle Energie, wir wissen es einfach nicht, wir wissen relativ wenig. So, Das ist die Erklärung der Physik. Dagegen haben wir die Erklärung der Bibel, die im Endeffekt ganz ähnlich ist. Gott sprach, es werde Licht und da ist es. Die sagen, es explodiert irgendwas und da ist es. Was jetzt das Interessante daran ist und warum ich das hier so nochmal euch vor Augen male. Und da kommen wir an den Punkt, den ich so atemberaubend und vielleicht auch fast unverschämt, ach, da ist es ja, allerdings habe ich da hier aus Versehen drauf gedrückt, könnt ihr das nochmal irgendwie zurückmachen? Ha, so weit zurückgeht, ja, das ist auch gut. So, jetzt pass mal auf, jetzt nehmen wir den. Das wollte ich doch eigentlich sagen, habt ihr heimlich gelesen, während ich geredet habe? Alter, komm, jetzt nehmt mir die ganze Pointe weg hier. Aber gut, nichtsdestoweniger, atemberaubend bleibt es trotzdem. Denn Paulus nimmt genau dieses Bild auf. Das, was wir jetzt gerade vor Augen haben, aus dem Nichts wird alles. Und sagt, dieser Gott, 2. Korinther, derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn wir das wirklich sehen. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott spricht und es ist da. Dieser allmächtige Gott, der all das geschaffen hat, was wir sehen, was es überhaupt gibt und darüber hinaus unbegreiflich. Und jetzt kommt Paulus daher und sagt, ja, genauso hat er es mit dir auch gemacht. Das ist alles in dir. Das ist in dir, in deinem Herzen. Der hat gesprochen, es werde Licht und es wurde Licht. Der hat gesprochen, es werde du und es wurdest du. Und dieses Licht, das von Anfang an diese Welt erleuchtet, das Licht des Lebens, das leuchtet in dir, das hat er gesprochen. Allein dieser Gedanke, ihn sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen, zu bewegen, wie viel Wert und Würde in dir steckt, wie viel Potenzial, wie viel Schönheit und all das, was Gott eigentlich an Wesen hat, er in dich hineingelegt hat und das Wort, das er spricht, wird. Und dann, wir als Christinnen und Christen kennen es ja, so wie Johannes es erwähnt, und dieses Wort wird Mensch in Jesus. Das heißt, das Wort, das etwas bewirkt, also eine Information, dieses Wort selber wird jetzt Schöpfung. Und in Jesus wird dieses Licht erkennbar, das Gott in die Welt hinein gesandt hat, das Licht des Lebens. Und weil das Licht in uns ist, so heißt es hier, sagt Paulus, wir können in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen, weil dieses Licht in uns ist. Das Licht, das Gott ist, das Licht, das Jesus ist, das Licht, das dieser Welt, diesem Kosmos Leben gibt, das ist in uns. Was für eine grandiose, unbegreifliche Vorstellung und was für eine Größe gibt dir das, wenn du das mal überlegst. Und da entfaltet sich etwas seit diesem Urknall, diesem Postulierten, das Universum entfaltet sich und wird immer schöner. Und so ist der Mensch selbst ein Kosmos, eine wunderbar schön geordnete Seele, die Gott geschaffen hat, damit sie sich entfaltet zu Gott hin, von Gott her und zu Gott hin. Das ist die Aufgabe des Menschen, der ursprüngliche Gedanke. Und so ist es für uns Christen, wenn wir glauben und Christinnen, dass Jesus in uns ist und dass Gott dieses Wort Licht in dein Herz hineinspricht. Es werde Licht, es werde Mensch, es werde du. Und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Ihr bringt dieses, eben dieses Licht in die Dunkelheit hinein. Und Jesus von sich selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Jesus ist das Urbild des ganzen Kosmos. Er ist die Blaupause, er ist das Schema, er ist das Muster, nach dem alles gebaut wird. Er ist das Wort, in dem geschaffen wird und durch das geschaffen wird. Und jetzt überleg mal, all das bist du und all das ist in dir an Potenzial. Aus der Finsternis soll Licht leuchten, in deiner Finsternis soll Licht leuchten. Du bist das Licht der Welt. So, morgen früh, 6 Uhr. Du bist aufgestanden, guckst in den Badezimmerspiegel und denkst, wow, du bist das Licht der Welt. Kriegst aber die Augen kaum auf, oder kaum eine Kühlschranktür und sagst, gutes Wort, ich bin das Licht der Welt. Das ist die Wahrheit. Jetzt kollidiert aber die Wahrheit mit der anderen Wahrheit, die wir nämlich in unserem Leben sehen, wenn wir morgens aufstehen. Paulus ist ja Mensch genug und mit beiden Beinen auf der Erde, um das zu wissen, und sagt, dieses Licht, dieses unbegreifliche, schöpferische Licht, das ein ganzes Universum schafft, das in uns ist, kollidiert jetzt mit dieser Realität der Vergänglichkeit, in der wir leben, wo es heißt ab Vers 7, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, nämlich das Licht, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Paulus weiß, dass der Kosmos, der wir sind, irgendwie ein Keramikkosmos ist. Zerbrechlich auf gewisse Weise. Das Wort, was er hier nimmt, zerbrechliche Gefäße, Ostrakinos, Tönern, da steckt das Wort Ostrakon, Scherbe drin. Und eigentlich sagt er auf gewisse Art und Weise, dieser Schatz, wir haben den in Scherben. Zumindest in so tönernen Gefäßen, die ganz leicht zerbrechlich sind. Stoß mal dagegen und dann bricht das Ganze zusammen. Aber er macht das absichtlich so, damit wir niemals, das passiert uns ja recht schnell, Form und Inhalt verwechseln. Niemals Ursache und Wirkung verwechseln. Niemals Wesen und Ausdruck verwechseln dessen, was wirklich zählt. Die Form, das Äußere, das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist das Formende oder besser der Formende, das Innere. Er sagt, das Äußere wird vergehen, der Kosmos wird vergehen, alles wird vergehen und du hast diesen Schatz in einem zerbrechlichen Gefäß. Das ist aber nicht schlimm, dass das Gefäß zerbrechlich ist, weil der Inhalt dieses Gefäßes, der ist das, was wirklich zählt. Und glaub wirklich daran, wenn du in der nächsten Woche dein Leben lebst und ihr, die ihr schon lange gelebt habt, auch die ihr kürzer gelebt habt, ihr wisst das, dass manchmal Dinge in deinem Leben zu Bruch gehen. Manchmal gehen Sachen einfach in Scherben. Und dann stehst du vor einem Scherbenhaufen, den du dein Leben nanntest oder nennst und denkst, es hat nicht funktioniert, das ist zu Bruch gegangen, die Beziehung ist kaputt gegangen, da ist ein Traum zerschellt am Boden und ich sehe Scherben. Und dann sagst du mir, du bist das Licht der Welt, der Kosmos in dir und Gott und so. Und da ich sehe, was jetzt? Und wisst ihr, und das ist das große Vorrecht, was wir als Christinnen und Christen haben und was du für dich ganz persönlich in Anspruch nehmen darfst und solltest. Bei Gott ist es so, dass selbst noch die Scherben leuchten im Dunkeln. Und selbst noch die Scherben, die dein Leben vielleicht bilden, wenn du da drauf guckst, leuchten im Dunkeln und jeden Palast der Finsternis, der in deinem Leben vielleicht auftaucht, hell erleuchtet wird durch das Licht, das Gott in dir geschaffen hat. Er sagt, es werde Licht auch in deiner Dunkelheit. Und wenn du die Paläste der Dunkelheit, ich will es mal so nennen, etwas poetisch, deines Lebens anschaust, die Ängste, die Sorgen, Druck auf der Arbeit, in der Familie, Verzweiflung, weil die Dinge nicht funktionieren, so wie du es dir gewünscht hast, Gebete nicht erhört werden, dies oder das schief geht, alles Dunkelheiten, die dein Leben bedrängen und du denkst, ich bin keine wunderbare Amphore, kein wunderbares tönernes Gefäß, es sind nur noch Scherben da von all dem, was ich mir erhofft habe, dann schau mal hin, diese Scherben leuchten so hell im Dunkeln, dass sie die Dunkelheit vertreiben und vor allem werden diese Scherben. Und das ist Gottes großes Vorrecht. Der spricht hinein und es steht da, diese Scherben werden zum Baustoff für ein neues Leben. Für dein neues Leben, für eine Neuschöpfung. Gott nimmt diese Scherben und baut etwas Neues daraus. Das kann er, das will er und das tut er, weil er Gott ist. Was in deinem Leben kann in Scherben gebrochen sein, was er nicht wieder zusammenbaut und etwas Neues daraus macht? Weil der Inhalt zählt, nicht die Scherbe. Die Scherbe leuchtet und er baut eine neue Amphore, ein neues Leben, weil er das kann und weil er das liebt und weil er ein Gott des Lebens ist. Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, überfließendes Leben. Gebt mir eure Scherben. Gebt sie mir einfach. Bittet mich. Drei unverschämte Bitten. Her damit. Dürfen auch fünf sein. Ich freue mich. Endlich kann ich mal zeigen, dass ich Gott bin. Und nicht du. So, weil wir neigen ja dazu, zu versuchen, die Scherben selber zusammenzukleben. Selber wieder irgendwie, und dann haben wir irgendwie was zusammen und dann klebt er, dann sieht er so eine schief wackelige neue Amphore, die dann beim nächsten Windstoß wieder umkippt und sagt, lass mich doch, vielleicht habe ich das ja auch einfach zugelassen, nicht, dass ich es gewollt habe, aber ich habe es nicht verhindert, dass in deinem Leben was zu Bruch geht, damit ich endlich mal zeigen kann, dass ich Gott bin, Schöpfer, der spricht, der neu schaffen kann. Du lässt mich ja sonst nicht. Wow, vielleicht passieren Dinge in deinem Leben, damit Gott zeigen kann, dass er mehr kann, als einfach nur das Morgengebet erhören oder irgendwie, keine Ahnung. Und er kann schon mehr, glaube ich. Du auch? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So fängt die Bibel an. Ist schon nicht wenig, oder? Er könnte auch mit deinem Leben was hinkriegen, egal wie es zerbrochen ist. Glaubst du das? Ja, vorhin die Frage, Toni hat die Frage vorhin auch gestellt. Glaubst du das? Glauben wir das? Ja, natürlich glauben wir das. Wir glauben das, ja. Aber glauben wir das im Alltag? Und dann kommt jetzt der Rest von der Geschichte, der Paulus uns nahelegt, um uns einfach zu sagen, pass auf, das Ganze, so grandios groß es ist und unbegreiflich und unfassbar, muss in deinem Alltag ankommen. Da, wo du lebst, da, wo du leidest, wo du dich freust, da, wo du bist, da muss es hin, denn da gehört es hin. Und dann schreibt Paulus, der ja nun wirklich die Erfahrung hat, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, sagt Paulus. Und er weiß im Hintergrund, Psalm 139, Vers 5, ne, von allen Seiten aber umgibst du mich und hältst deine Hand über mich. Egal, wie viele Schwierigkeiten, du bist immer schon da. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter. Und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Doch nicht. Auf keinen Fall. Ja, wir werden bedrängt, ja, wir werden bedrückt, es ist eine Bedrängnis da. Aber wir kommen nicht darin um, weil wir von allen Seiten von Gott umgeben sind, weil Gott ein Schöpfergott ist. Und das Ganze, und Paulus fährt fort in diesem Text, bedeutet, und er erklärt uns auch, warum das so ist und wie wir das einordnen können. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Das, was wir erleben an Schwierigkeiten, ist einfach Teil dessen, was Gott selber in dieser Welt erlebt hat, was Jesus erlebt hat. Und er sagt, Paulus sagt hier, das lass dir zum Beweis dafür dienen oder als Garantie dafür dienen, wenn du das als Christin und Christin erlebst, die du doch mit Gott leben möchtest, dann ist es der Beweis dafür, dass du auch am Leben Jesu teilhast. Wenn du an diesem Leiden, wenn du an den Schwierigkeiten teilhast, die du insbesondere als Christ und Christin in dieser Welt hast, weil du Werte vertrittst, die nicht in diese Welt passen, weil du Licht bist in einer Dunkelheit und die Dunkelheit mag natürlich nicht, dass das Licht sie verdrängt. Wenn du das erlebst und in dein Leben guckst, dann lass dir das als Beweis dienen. Das ist die Garantie, das ist das Unterpfand dafür, dass du auch am Leben Jesu teilhast. Und was Paulus dann in diesem letzten Vers 11 darstellt, ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben Jesu Anteil haben. Paulus schreibt das nicht umsonst so, diese Stilfigur nennt man Chiasmus. Der Tod wird hier vom Leben eingerahmt. Mitten im Leben, so fängt es an, und es hört auf, wir sollen noch am Leben Jesu Anteil haben. Mitten im Leben sind wir dem Tod ausgeliefert. Und damit sich das Leben am sterblichen Dasein zeigt. Ne? Leben, Tod, sterbliches Dasein und Leben. Paulus baut das so zusammen und sagt, guck mal, das Leben umrahmt den Tod, den wir täglich auf gewisse Art und Weise erleben. Er meint nicht nur den körperlichen Tod. Manchmal ist das Leben wie Sterben. Täglich geht etwas zu Bruch. Täglich siehst du, wie dein Körper sicherlich auch weniger wird, aber du siehst auch, wie Dinge in deinem Leben schiefgehen. Es ist wie ein kleiner Tod, Tod täglich, weil wir in dieser Welt leben. Und Paulus sagt uns, wenn du das erlebst, und du wirst es erleben, dann sorge dich nicht in dem Sinne, dass etwas nicht stimmen würde, sondern lass das dir als Beweis dienen, wenn das Sterben in deinem Leben konkret wird, dann wird auch dein Leben, das Leben Jesu in deinem Leben konkret werden. Denn man kann es vielleicht so sehen, ein Stück weit, dass das Sterben auf der einen Seite beweist, dass das Leben da ist. Es ist wie eine Waagschale in dieser Welt. Das, was du an Schwierigkeiten erlebst, was du denkst, es wird immer gewichtiger, es zieht dich runter. Es kann dich nicht runterziehen, weil auf der anderen Seite in der Waagschale das Leben steht. Und es liegt darin, das Sterben, das Leiden, das konkret ist, das du sehen kannst, du kannst es in die Hand nehmen und es scheint dich runterzuziehen, aber es könnte dich nur runterziehen, wenn auf der anderen Seite etwas viel Leichteres wäre. Aber hier ist das Leben Gottes, das er dir geschenkt hat. Es kann dich nicht runterziehen. Es wird immer in Waage bleiben auf dieser Welt, weil Gott dafür sorgt, dass dein Leben ausbalanciert ist, ausgewogen zwischen Sterben, zwischen dem, was dich bedrückt, was dir Leid verursacht und zwischen Leben, das, was dich nach oben zieht, unten und oben. Und wisst ihr, unsere Zukunft, die schon jetzt in dieser Waage sichtbar wird, wird bedeuten, dass die eine Waagschale ganz nach unten geht, das Leben Jesu, das Gewichtigste, das Übergewicht, weil der Tod weggenommen ist. Noch leben wir in einer Welt, in der Tod und Leben sich die Waage halten, so haben wir den Eindruck, wir leiden, aber wir leben, aber wir leiden. Aber dann wird das Übergewicht des Lebens deutlich werden. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Ruft Paulus, weg! Und dann wird die Waagschale nach unten gehen. Das ist deine Zukunft. Da, in dieser Schale, liegt dein Leben. Jetzt schon. Und dann wird Gott sprechen, es werde Neues und es wird Neues. In Jesus ist es schon geworden und es wird sichtbar werden. Und deshalb können wir ganz zuversichtlich hineingehen in dieses Leben, in dem Bewusstsein, dass da ein Gott in mein Leben hineingesprochen hat, sich selber in mein Leben hineingesprochen hat, dieses Wort, was schafft, was Neues bringt, was auch Zerbrochenes wieder zusammenfügt. Und egal, an welchem Punkt du dich gerade befindest, ob du den Eindruck hast, dass dein Gefäß in ganz passablem Zustand ist, ob du es auch von außen vielleicht schön angemalt hast oder ob du gerade vor einem Scherbenhaufen stehst, Gottes Licht ist in dir und deine Zukunft ist Leben, niemals etwas anderes. Da kann man schon mal sich freuen, wenn man es denn kann, weil wir als Christen zwar sagen, ja, ich weiß das wohl theoretisch, ne, und ich habe das auch gelesen, aber so ist schon schwierig, dass im Alltag so, ja, ich freue mich, Gott ist in mir, ja. Ihr wisst, dass das nicht immer einfach ist, aber deshalb haben wir uns als Gemeinschaft, um uns vielleicht gegenseitig zu ermutigen, um uns vielleicht gegenseitig daran zu erinnern, hey, ja, das äußere Gefäß bei dir und bei mir auch ist gerade nicht so ansehnlich, aber denk dran, was drin ist. Das ist das, was zählt. Und das macht Mut. Und ich wünsche uns allen, dass wir mit diesem Klaus Dewald, deswegen fand ich dieses Zeugnis so klasse, einfach es wagen, diesem Gott, der alles, alles, alles kann, auch um alles, alles, alles zu bitten. Nicht nur um den Parkplatz
vor der Arztpraxis oder so. Das ist auch cool, macht er auch. Aber er sagt, ey, ich habe noch mehr in petto. Ich bitte mich doch einfach mal. Ich möchte dir Mut machen oder uns allen Mut machen, mir auch, weil mir geht es nicht anders, Gott Großes zuzutrauen, weil er ein großer Gott ist und Großes mit dir vorhat und Großes in dich hineingelegt hat. Werde dir dessen bewusst, was für ein wunderbarer Mensch du bist. Was für ein wunderbar beschenkter Mensch mit was für einem Potenzial. Ein Kosmos Gottes. Schönheit und Ordnung gleichermaßen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, dass du uns diese Vision gibst, durch Paulus, dass du dein Licht, das die Welt geschaffen hast, auch in unsere Herzen gesprochen hast, dass es hier hell ist, dass es leuchtet, dass wir Leben haben und dass alles möglich ist, weil du Gott bist, auch in unserem Leben, da, wo wir nur Unmögliches sehen. Du sprichst hinein und es steht da, weil du dich daran freust, dass es da steht. Hilf, dass wir nicht so klein von dir denken, sondern groß von dir denken, damit du in uns groß wirst und wir am Ende uns auch größer sehen, in einem richtigen Maßstab, nicht auch selbst zu klein machen. Ich danke dir, Herr, dass du Großes auch mit uns vorhast, Großes auch mit deiner Gemeinschaft in dieser Welt, die das Licht ist, und Licht in diese Dunkelheit hineinbringt, da wo es so nötig ist. In einer Welt, die immer dunkler zu werden scheint, ist es umso nötiger, dass ein Licht hier und da aufleuchtet und die Dunkelheit vertreibt. In uns, in dieser Welt, in die Zukunft hinein, Herr. Ich danke dir dafür, dass das wahr ist und dass wir das erleben dürfen, gerade jetzt auch in dieser kommenden Woche. Amen.